Heute zu Gast die Unternehmerin und Stammgästin dieses Podcasts, Lea Sophie Kramer.
Ich würde mir viel mehr wünschen, dass unsere Unicorn-Gründer, dass unsere Wirtschaftselite und so in den Medien aktiv wäre.
Total.
Ich hätte das als junge Studentin total gebraucht. Ich hätte es total toll gefunden. Ich hätte es großartig gefunden, als irgendwie 21-jähriges Mädel an der Uni Mannheim irgendwie einen 30-jährigen Gründer zu sehen in Berlin, der ein Milliardenunternehmen aufgebaut hat. Da hätte ich gedacht, krass, der ist 9 Jahre älter, ist ja Wahnsinn. Vielleicht kann ich das auch machen und so. Ich fände das total inspirierend. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Und noch ein Hinweis für Menschen und Firmen, die E-Commerce treiben, im kleineren oder auch im größeren Stil. Insbesondere geht es darum, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDo, T-A-X-D-O-O, die lösen das für euch. Ihr schnallt die quasi einfach via API-Schnittstelle zwischen euren Marktplatz, über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder eBay oder was auch immer es ist, oder zwischen euer Shopsystem, ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes. Und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über TaxDo. Egal, ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht, oder 50.000, all das kann direkt von TaxDo erledigt werden. Euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet. Auch vergangene Vorgänge können damit noch sozusagen aufbereitet werden und abgewickelt werden. Deswegen, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft und irgendwie keinen Bock auf Komplexität habt, dann denkt an TaxDo. Besucht mal deren Seite taxdo.com. Es gibt auch einen Deal, und zwar die ersten 3 Monate kostenlos, wenn ihr eine Mail schreibt an omr@taxdo.com und anfangt mit denen zu arbeiten. Was machen unsere Freunde von Vodafone in Düsseldorf? Giga Business lautet immer die Antwort, und sie denken sich neue Tarifnamen aus, die ich jetzt hier ganz freestyle-mäßig kombinieren. Was passt mal auf? Also, es geht erstmal darum, dass Vodafone sagt, okay, man kann Tarife kombinieren. Giga Kombi Business heißt die Idee. Man kann dann zum Beispiel einen Mobilfunktarif und einen Festnetztarif halt kombinieren und bekommt eine ganze Reihe von Vorteilen. Man könnte also nehmen als Mobilfunktarif zum Beispiel den Red Business Prime Tarif für 29 Euro im Monat, habe ich schon häufiger davon erzählt, sondern die Mobilfunkseite. Und als Festnetz- und Internetseite gäbe es einen Tarif, der heißt Red Business Internet and Phone Cable 1000. Und wenn man die beiden kombiniert, bekommt man von dem zweiteren die ersten 6 Monate für 0 Euro, also in der Kombination dann kostenlos. Man hätte dann unbegrenztes Datenvolumen, man hätte dann 10 Euro monatlich als Preisvorteil, man hätte 50% mehr Datenvolumen auf 9 weitere Verträge eines Kundenkontos. Also es richtet sich natürlich an Businesskunden, logischerweise. Das Ganze gilt für Neu- und Bestandskunden. Alle Informationen zu dieser Kombinationsidee gibt es unter vodafone.de/giga-business. Nach einigen Folgen, in denen Lea ja schon zu Gast war, war sie zum ersten Mal live im Studio in Hamburg. Und wir haben über all das gesprochen, was sie gerade bewegt, worin sie an der Börse investiert, wie sie investiert, was sie überhaupt über das Investieren in den letzten Wochen gelernt hat, was sie demnächst für eine Firma gründen möchte, mit wem sie gründen möchte, wonach sie das aussucht, ob sie weiterhin als Jurorin in TV-Shows gehen sollte, all solche Sachen. Es war ziemlich dicht. Und nach dem Gespräch mit Lea habe ich dann unsere Finance Corner aufgenommen. Da ist ja immer zu Gast der Erik Potzewait, der Gründer von Scalable Capital. Da haben wir ein anderes, weiteres Börsen-Update gemacht. Unter anderem hat er mir erklärt, was ein Minsky-Moment ist. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Lea. Auf geht's. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast mit unserer Stammgästin und zum ersten Mal in live hier in Hamburg. Lea, hi.
Yes, endlich habe ich es mal geschafft aus dem weiten Berlin.
genau. Aber natürlich Corona-safe zwischen von einer Glasscheibe oder Plastikscheibe getrennt.
Und getestet,
genau. Wir waren beide gemeinsam auf einem Dreh hier gestern und jetzt sozusagen Tag 2. Wenn man dich bei LinkedIn verfolgt in den letzten Wochen, du bist hast ja weiter einen riesengroßen Account, aber der ist so ruhig leer. Wie
ja, ich glaube 130.000 Follower habe ich jetzt so.
Ist krass, ne? Krass.
Ja, wirklich krass. Bin ich auch echt erstaunt gewesen. Und aber dieses Jahr
einer der größten deutschen LinkedIn-Accounts wahrscheinlich, ne?
Ja. Wahrscheinlich Top 20, würde ich sagen, ist es schon. Ihr habt doch mal so eine Liste gemacht.
Ja, also.
Genau. Und da habe ich mich mal wiedergefunden und gedacht, ach krass. Ist ja echt irre, was man so schaffen kann. Und dann habe ich das ja nochmal bei Clubhouse gemacht, weil ich rumtesten wollte. Du ja auch.
Ja.
Und habe mich da so vorangetestet in diesem ersten Hyper-Wochenende, wo jeder die ganze Zeit auf Clubhouse hing. Das war ja so absurd.
So ein legendäres Wochenende.
Aber
es kommt nicht mehr wieder,
das Clubhouse-Wochenende. Nee, it's over, ne?
Also es ist wirklich so, diese Zeit kann man nicht mehr rekreieren. Also nee. Das war
ja
wirklich
so. Du warst halt entweder dabei oder du warst halt nicht dabei. Und dann in der Zeit konntest du halt so krass wachsen. Also ich habe da ja angefangen mit null, jetzt bin ich so bei 65.000. Clubhouse verloren.
Aber ist das ein Wert für dich, glaubst du?
Nö, ich glaub nicht. Also, aber mir geht's immer eher darum, bei diesen ganzen Plattformen, ich will die immer verstehen und dann knacken. Also ich möchte immer die Mechaniken verstehen und dann irgendwie so lernen, wie ich das machen muss. Und bei LinkedIn ist es jetzt so, oder ich sag mal, bei eigentlich allen Medien ist es so, dass ich versuche, ein bisschen weniger zu machen, weil ich irgendwie glaube, also ich möchte halt wieder gründen. So, das ist meine Passion. Und ich merke, dass ich mich durch diese ganzen, ich finde, du bist in so einer Phase des entweder Sendens oder Kreierens. Und ich sende halt irgendwie oder habe sehr viel gesendet, auch weil ich das letzte Jahr ja einfach Pause gemacht habe und Zeit hatte. Aber es lenkt mich davon ab, diese 1000 kleinen Gespräche und so weiter und so fort, mich hinzusetzen und wirklich irgendwie wieder in den Keller zu gehen und zu arbeiten und Leute zu treffen und mit denen über Ideen zu sprechen und so. Und das ist halt alles nicht sendefähig. Muss es auch nicht sein, ist völlig okay. Aber ich will da halt wieder Zeit für haben. Und deswegen versuche ich jetzt echt weniger zu machen, weniger Posts. Ja, Instagram mache ich ab und zu, aber habe ich auch ein paar Wochen mal Pause gehabt und so. Tut dem Account nicht gut, ne? Also Instagram
merkst du,
zum Beispiel.
Sofort?
Ja, ich merke das krass. Also Instagram zum Beispiel habe ich irgendwie 35.000 Follower oder sowas. Vorher hatte ich die Hälfte davon, haben meine Stories geguckt, so on a daily basis. Und jetzt bin ich so bei 10 wahrscheinlich, also ein Drittel. Also ich habe schon richtig Follower verloren auf meine Stories, wenn ich, sag ich mal, eine Woche oder zwei Wochen nicht sende.
Krass, ne?
Mhm. Aber dadurch, dass ich davon nicht leben muss, ist es ja fein. Ich verdiene ja damit mein Geld nicht. Aber es ist jetzt nicht sinnvoll. Also ich würde es jetzt nicht, also professionellen Influencern würde ich es nicht empfehlen.
Also ist doch hart, ne? Also
ist krass,
nochmal
ja.
zu sehen, wie das. Und bei LinkedIn ist das ein bisschen dankbarer?
Also LinkedIn, ich glaube ja, bei diesen ganzen Netzwerken, du musst immer in dieser Phase dabei sein, wo die krass gehypt werden und ein rasantes Wachstum haben. Und LinkedIn durch Corona natürlich letztes Jahr und dadurch, dass plötzlich auch ganz viele Influencer ja diese Plattform plötzlich für sich entdeckt haben, haben die alle Accounts kreiert und dadurch hattest du einfach so ein organisches Followerwachstum, ohne dass du viel tun musst. Und wenn du in so einer Phase dann auch noch was tust und was Cooles raussendest, was die Leute toll finden, dann kannst du halt wahnsinnig schnell zu unglaublich vielen Followern kommen. Und danach wird es viel, viel schwerer. Und deswegen LinkedIn ist auch schon wieder in so einer Stabilisierungsphase. Also ich glaube, der Hype um LinkedIn ist vorbei und der Hype um Clubhouse ist auch vorbei. Ich bin gespannt, ob der wieder kommt, wenn halt einfach dieses Invitation-Only weg ist, wenn Android-Nutzer Clubhouse nutzen können und so. Ich glaube, dann gibt es nochmal einen richtigen Boost. Und da würde ich jetzt jedem, der auf Clubhouse big sein will, empfehlen, genau in dieser Phase. Und das teilweise, halt das Wochenende bist du dabei oder nicht. Ja. Und das macht dann einfach 30, 40, 50.000 Follower Unterschied aus zu dem, wenn du eine Woche später dabei bist.
Ich würde schon fast sagen, bei Clubhouse ist es so, es ist eigentlich fast ein anderes Medium. Also dieses Wochenende, das da im Januar, da sind ja Sachen passiert, auch so Momente, wo dann irgendwie echt spannende Leute auf einmal nachts um eins in Runden waren mit nur ein paar hundert Leuten auf der Bühne, wir uns unterhalten haben, zum Teil über irgendwelche privaten Sachen, gar nicht wussten so, wie die Mechanik ist. Und dann, jetzt ist es
und deswegen
halt,
war jeder auch so, jeder hat einfach jeden Raum gejoint, ja, so, genau, oh, Tarek ist drin, komm mal hoch. Und
genau,
das war völlig.
Genau. Ja, also es war, genau. Und also es gab so ein paar Leute, die einfach immer on waren, Joko war auch immer on und so. Und jetzt ist es gefühlt einfach ein ganz anderes Medium geworden. Also es hat auch dieselbe Mechanik, aber du hast dich voll gewöhnt an diesen Audio-Effekt und du findest diese magischen Momente einfach ganz,
nicht
ganz selten.
Mhm. Finde ich auch. Ja, auch Elon Musk und so, die sind ja alle wieder runter, ne?
Sind sie?
Der Naval Ravikant, der Marc Andreessen und so, die sind, also ich nehme sie nicht mehr wahr. Und jetzt, wenn ich raufgehe, sehe ich immer wieder diese komischen, doch stilles Vernetzen-Räume. Ist ja furchtbar. Hängen die Leute zusammen rum, gar nichts passiert und vernetzen sich einfach und schieben sich voll dazu. Also das ist so. Leider, und die Qualität ist auch, finde ich, relativ mittelmäßig irgendwie bei den Talks, die ich bisher gehört habe. Also ich halte da 3 Sekunden durch, dann bin ich wieder raus und denke mir so.
Was ist eigentlich, du hast gerade schon gesagt, was ist eigentlich mit Naval? Alle reden davon, der Frank Thelen empfiehlt ihn auch. Ich folge dem auch bei Twitter. Das ist ja am Ende ist es ja eigentlich ein Venture Capital Investor.
Absolut.
Was macht den jetzt so special, dass du das auch gerade wieder sagst?
Ja, weil also ich habe den gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe den gar nicht so krass gefolgt. Und ich habe wirklich durch Clubhouse den erst so richtig entdeckt. Hm. Und der ist einfach ein wahnsinnig scharfer Analytiker, so. Er kann unglaublich klar Dinge erkennen und analysieren und dir verständlich machen. Auch was so neue Technologien angeht, wohin sich unsere Welt entwickeln wird und so weiter. Ich glaube, das Letzte, was ich von dem gehört habe, war so rund um Social Entrepreneurship und was man da gründen müsste und so. Und ich bin echt so, ich habe irgendwann mal mein Notizbuch rausgesucht und habe so mitgeschrieben, weil ich so wirklich dachte, okay, das sind so einfach von den Gedanken, die der hat und wie der die Welt sieht, war das irgendwie echt, echt spannend. Also kann ich schon verstehen, der ist einfach sehr faszinierend.
Ja. Wer es noch nicht gehört hat, Naval oder Naval Ravikant, ja. So heißt der. Und, sag mal, für mich eine Entdeckung auch in den letzten Wochen, dem zu folgen. Und dann ist mir in den letzten Wochen auch immer mehr Cathie Wood aufgefallen. Dachte, das
ist eigentlich was? Ja. Das ist ja so The Finance Guru aus den USA, ja, ne?
Aber auch vor allem, sagen wir mal, eine Frau.
Wie heißt das mal? ARK Invest oder so, was sie macht, ne? Genau. Den Bereich gucke ich mir in der Tat ziemlich intensiv an, sage ich mal gerade. Okay. Den ganzen.
Die macht ja so Active ETFs. Genau. Also Fonds, also genau. Nicht irgendwie Startup-Fonds.
Die man leider hier noch nicht traden kann, ne? In USA. Quatsch, in Deutschland. Sie ist nur in den USA, kann man die traden, hier nicht. Und ist, glaube ich, eine der wenigen Frauen, die wirklich. Sich so einen Namen da gemacht hat und auch einfach gerade den Frauen so die Angst vorm Investieren nimmt. Also ich finde gerade, ich meine, wir haben ja auch zusammen investiert jetzt im Börsenspiel. Und mein großes Land, ich weiß nicht, ob du schon eins gezogen hast, ja, aber meins ist auf jeden Fall, ich habe ja auch ein bisschen mehr hin und her getradet als ihr. Und ich habe echt gemerkt, ich habe die Zeit nicht, diese Märkte die ganze Zeit zu verfolgen. Ich checke sie eigentlich nicht. Also eigentlich kann ich nur nach meinem Gut-Feeling gehen und sagen, und ich kann eigentlich nur Long-Term gehen. Ich kann nur sagen, generell E-Commerce wird weiter steigen, generell Payment wird weiter steigen, generell Krypto, glaube ich dran, generell Schnelltests machen jetzt Sinn, aber eher so langfristig. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, was jetzt kurzfristig wo, wie hoch geht oder runter geht und das, finde ich, funktioniert da auch ganz gut, weil du natürlich mit den ETFs einfach eine Streuung hast, ein Portfolio hast. Und das ein viel sichereres Investieren ist, als jetzt irgendwie diese Einzelaktien zu kaufen und da irgendwie dran zu hängen an der ganzen Volatilität.
Wobei, man muss ja sagen, also die ist ja auch monsterbullisch. Ne? Also Cathie Wood, wie gesagt, es gab auch mal einen Ohne Aktie wird schwer Podcast, den wir dazu gemacht haben, weil die halt, manche sehen sich schon als den weiblichen Warren Buffett, nur halt nicht Value-Investor, sondern Growth-Investorin.
Ja.
Und die sagt jetzt irgendwie, Tesla wird sich immer verdoppeln und geht jetzt, wo Zoom gerade runtergeht, geht sie in Zoom rein. Also schon also extrem bullish. Aber hat natürlich im letzten Jahr eine Top-Performance gehabt in ihren verschiedenen Fonds. Und diese Active ETFs ist ja auch so ein neues Modell. Also nicht ETF passiv Indizes abbilden, sondern halt aktiv versuchen, den Index zu schlagen, ist mein Verständnis davon.
Ja.
Aber du hast ja, ich meine, immerhin beim Börsenspiel auch jetzt ein paar Moves gemacht, so Nano Repo. Ja, krass. Also ich meine, Tarek hat ja den einen Move, der zwischenzeitlich geil war mit Home24.
Ja. Ist er da noch drin, ja, ne?
Ist er noch drin, aber es ist dann ist ja runtergegangen. Ja. Und du hast ja dann irgendwann Nano Repo gemacht.
Ey, aber da habe ich wieder so, das meine ich genau, weißt du, Nano Repo, ich habe so das Gefühl gehabt, wir sind unfassbar langsam mit diesem ganzen Impfen. Und die ganzen anderen Länder auch. Also wir hätten eigentlich schneller sein können und so weiter. Und eigentlich hätten wir früher auf die Idee kommen können, dass es uns irgendwann allen stinkt und wir keinen Bock mehr haben und wir alle Schnelltests haben wollen, um wieder arbeiten zu können und sehen zu können und so weiter und so fort. Und irgendwie, das ging ja sehr, sehr langsam jetzt los. Also in meinem bekannten Freundeskreis sind so die Schnelltests jetzt irgendwie seit
Schnelltests, ne?
Genau, seit 2 Wochen irgendwie am Gange, ja. Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt hat jeder verstanden, es gibt die Schnelltests, ich kaufe mir die und so weiter und dann werden diese Firmen wahrscheinlich hochgehen. Und Nano Repro haben irgendwie vorher Schwangerschaftstests und sowas gemacht, ist eine Firma aus Marburg, geführt von Lisa Jüngst, eine irgendwie weibliche CEO, fand ich auch ganz cool. Ich kenne sie jetzt nur, also über Ecken von ihr gehört. Und und die sind dann da reingegangen und dann dachte ich so, okay, das wird einfach steigen, macht Sinn, dass es jetzt mehr Schnelltests gibt. Und dann ist es aber genau das, meine ich, dazu checke ich dann den Markt zu wenig. Dann sind die so krass hochgeschossen. Dann war ich ja irgendwie bei 60% plus oder sowas, ja. Dann dachte ich so, okay, Cash out. Jetzt hole ich mir erstmal das Cash wieder zurück. Und dann habe ich genau verkauft. Da habe ich es dir ja gesagt, du sagst, es ist scalable. Ja. Und dann habe ich es genau verkauft, als sie irgendwie wieder minus 20 runter waren oder so von meinem Höchstwert. Und jetzt bin ich gerade nur noch bei plus 40. Dann habe ich wieder zurückgekauft, weil ich so dachte, scheiße, schnell, das wird weiter hochgehen. Und habe nochmal ein bisschen PayPal gekauft. Aber das ist so ein bisschen, also ich hab für mich dieses Börsenspiel auch so interpretiert, dass ich mich da einfach austeste, ohne dass es mir wehtut, weil es ja einfach nicht mein Geld ist. Ne?
Also das heißt, es ist schon echtes Geld. Also wir
genau,
haben
es ist echtes Geld.
Scalable Accounts, OMR zahlt es quasi.
Genau, OMR, achso, ich dachte, Scalable zahlt sogar.
Also, Teil des Deals mit Scalable ist
genau, es ist ein Teil des Deals. Deswegen ist es nicht mein Geld, deswegen kann ich schon auch ein bisschen mehr Risiko wagen. Ich will natürlich irgendwie da mit dem Gewinn rauslaufen, weil ich das ja an Startup-Teams spenden will. Oder ihr es dann spendet, aber trotzdem will ich mich einfach ein bisschen mehr trauen, weil wo hast du so eine Chance, einfach so ein bisschen mal zu gucken, auch wie so Märkte reagieren, ja? Und deswegen habe ich auch, als ich da irgendwo bei, keine Ahnung, 20-25% plus war oder so, gedacht, ich mache mal jetzt mal Nano-Repro, einfach um mal zu gucken, was passiert, aber ich plötzlich 60% oben, also boah,
I'm the King. Sagen, also ich glaube, das war dir, weil du mir geschrieben hast, ey, also man muss ja, den Prozess mal zu erklären.
Du wolltest mich davon abbringen von meinem Mega-Deal.
Ja, aber gleichzeitig, ich bin jetzt ja durch den Aktien-Podcast auch irgendwie relativ nah dran und bin so in ein, zwei so YOLO-Gruppen drin, also wo so, ne, so You Only Live Once, wo da wirklich ein bisschen ironisch zum Teil, aber auch ernst gemeint, echt zum Teil hunderte von Leuten drin sind, manche größere, manche kleinere Gruppen und sich Tipps geben oder so Trading-Ideas teilen.
Aber wie ist das, über WhatsApp oder über
Über WhatsApp, genau. Ach, und über Telegram.
Und da kommst du einfach über Kontakte rein sozusagen.
Ja, genau.
YOLO-Gruppen, die heißen YOLO-Gruppen.
Ja, genau. So.
Was hat ein Aktieninvestment mit You Only Live Once zu tun?
Risiko eingehen, was machen, auch ein bisschen Zockerei, ne? Also deswegen YOLO wegen Zocken auch so ein bisschen.
Okay. Mhm.
Also, so, und da war dann halt auch Nano Repro als Aktie
diskutiert.
Okay. Und ein, zwei Kollegen von mir sind da auch drin und sagten, hier, guck mal, hast du gesehen, Nano Repro? Und genau zu dem Zeitpunkt
hab ich dir geschrieben.
Hast du mir Na, geschrieben, Repro, hast du okay, was ist mit Lea los? Ist jetzt auch irgendwie...
ich bin leider in keiner YOLO-Gruppe.
Aber ich glaube, du hast da wirklich eine fundamentale Überlegung
Ladet
gehabt.
Ladet mich bitte ein, lieber YOLO-Gruppengründer.
Ich lade dich gleich ein. Also, jedenfalls, das, du hast ja eine fundamentale Überlegung und gleichzeitig waren die aber schon Teil von so einem Zocker-Game, wo die richtig hochgegangen sind und nicht so GameStop-artig, aber waren schon so auch so ein bisschen so
ja, gehypt
gerade. Ja. So, ne? Und ich meine, die Firma hat, glaube ich, 17 Mitarbeiter oder sowas. Ne?
Ja.
Muss man echt sagen, das ist halt eine super kleine Firma.
Machen irgendwie 200 Millionen Umsatz, aber es ist wirklich klein, ja.
Genau, also okay, aber ich habe jetzt gemerkt, ich glaube, die Chefin da, die würde ich mal gerne im Podcast einladen. Also,
ja, total, klingt total spannend. Und also auch so diesen Schwenk zu machen, ne, also den richtigen Moment abzupassen und dann so von Schwangerschaftstests und so weiter, wo die auch so ehrlicherweise, glaube ich, ziemlich mittelerfolgreich waren, so zu irgendwie jetzt irgendwie Corona-Schnelltest und Antigen-Test.
Aber generell, was ich dir immer schon fragen wollte, weil du hast ja beim Börsenspiel sagen, viele wirklich Leute, die ich da schätze, hier mein Kumpel, der Philipp Klöckner, der wirklich richtig tief in Börsenthemen auch drin ist, der hat mal zu mir gesagt, Mensch, wenn ich mir die vier Portfolios da angucke von euch im OMR, dann hat eigentlich die Lea das beste Portfolio so am cleversten zusammengebaut, so mit der Mischung verschiedenste Digitalfirmen. Hast du das selber zusammengebaut oder hat dir das jemand irgendwie Empfehlungen gegeben? Oder so?
Beides. Also es ist schon so, dass ich irgendwie immer Freunde frage, weil ich ja selber gerade auch echt versuche, die also einfach sozusagen Finanzinvestment zu verstehen. Also ich investiere schon echt lange in Startups, in VCs, in PEs, in alle möglichen Assetklassen. Aber Aktien habe ich mich ewig nicht rangetraut. Und deswegen habe ich schon ein paar Freunde, wo ich so denke, die verstehen das irgendwie ganz gut.
Wer ist das nochmal?
Weiß ich jetzt nicht, ob ich die so nennen darf.
Okay, dann werden die überrannt mit Nachfragen.
Ja, ist echt so. Frage ich nochmal nach, dann kann ich es nachliefern. Mhm. Kannst du hier so einen Einschneider machen. Es ist übrigens. Naja, also auf jeden Fall. Und die frage ich dann ab und zu, was sie so denken und vor allen Dingen, wie sie so an dieses Thema rangehen. Und als wir angefangen haben, habe ich so gedacht, okay, ich kenne mich nicht so gut aus, deswegen will ich lieber eine Streuung haben. Ich will nicht so mein ganzes Risiko in ein paar Assets. Danach habe ich gedacht, okay, es war dumm, weil wir nur bis April ja spielen, glaube ich, oder so. Ne? Das heißt, wenn du einen kurzen Zeitraum nur hast, musst du eigentlich Risiko gehen, war falsch.
Das gedacht, war ja auch logisch bei Home 24.
Genau, ist ja auch völlig richtig eigentlich. Ja, aber ich habe irgendwie damals noch gedacht, okay, ich versuche ja jetzt langfristig Aktieninvestment zu verstehen. Und ich glaube, also bisher, das Einzige, was ich mir so gemerkt habe, ist wirklich, es macht für mich mehr Sinn, langfristig zu investieren. Es macht für mich mehr Sinn, in Sachen zu investieren, Tech, die ich irgendwie halbwegs checke, wo ich ein Gefühl zu habe, dass ich da irgendwie mehr weiß als andere, sag ich mal. Und was ich schon auch gedacht habe, ist so, wenn du Sachen richtig, richtig toll findest, wie zum Beispiel Peloton, ja, habe ich eigentlich total früh entdeckt als Kunde und bin nicht auf die Idee gekommen, in diese Aktie zu investieren. Und ich glaube, das will ich auch ändern. Also wenn ich wirklich merke, dass ich als Kunde von irgendwas total, Gorillas zum Beispiel, ja, habe ich als Kunde, ich war so blown away, da habe ich ja versucht zu investieren, habe es leider nicht geschafft. Ich hing ja mit irgendwie scheiß Corona-Quarantäne in Portugal fest und konnte einfach den Termin nicht wahrnehmen und dann war die Runde geclosed. Keine Ahnung, ob sie mich reingelassen hätten, aber ich hatte zumindest mal den Kontakt und das war so geil. Ich habe den Kontakt zu den Gründern aufgenommen und dann kam ja der eine Gründer, dann habe ich bei Gorillas bestellt, dann kam der eine Gründer und wusste ich aber nicht, also meine Lieferung kam, ich so, ah ja, cool, vielen Dank. Hat
selber persönlich ausgefahren.
Ja, und dann ist er weg und beim Runtergehen von den Treppen, und der ist auch noch die Treppen gelaufen und nicht den Aufzug, wo ich schon gedacht habe, krass, was haben die denn für krasse Typen? Und dann ist er die Treppen runtergelaufen und beim Runtergehen meinte er dann so, ach so, Lea, übrigens auf deine Mail mit zu Investment und so antworte ich dir noch. Wir sind gerade ein bisschen busy. Und ich so,
what?
That's you? Weil ich hatte die einfach cold auf LinkedIn angeschrieben, nachdem ich bei Gorillas bestellt hatte und so krass positively surprised war, dachte ich so, ich muss da irgendwie rein.
Du siehst, wie klein Berlin ist, ja.
Naja, und auf jeden Fall, was ich verstanden habe, ist irgendwie so, wenn ich wahnsinnig begeistert bin von Themen, dann ist die Chance sehr gut, dass andere wahrscheinlich auch davon wahnsinnig begeistert sind. Und deswegen, das will ich mehr machen, weil ich wirklich Firmen total toll finde, weil ich so denke, boah, das ist so gut, was die da machen, dass ich einfach sofort gucke, wie kann ich eigentlich investieren. Ob ich die Gründer kennenlerne und irgendwie, weißt du, Startup-Investment mache oder ob ich irgendwie sehe, dass sie an der Börse sind und dann halt frühzeitig in Pelleten investiert hätte. Habe ich aber dann leider nicht. Aber genau, ansonsten...
Das hast du ein, zwei andere Startups-Investments gerade gemacht.
Ja, stimmt. Ich habe, weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber die closen jetzt hoffentlich vom Frederik Harcourt, der 10 Weeks Body Change mit Deadlift die Soße damals gemacht hat.
Also an Steuer verkauft hat damals.
Genau, damals. Und der ist ja so ein total cooler Unternehmer und segelt gerne und so und ist in Berlin da super aktiv und filmt auch, der hat auch so einen eigenen Blog auf YouTube und so, ist ganz witzig.
Ja, ich kenn
auch so,
ihn,
einen,
ja?
Geilen, so ein geiles Video mit seiner, glaube ich, 100-jährigen Oma oder 110 oder so, ganz süß.
Freddy Harcourt, ja, ja.
Prost, ja, ja, genau. Und der macht jetzt ein neues Unternehmen, Cleverly, und die machen, also eigentlich ist es so eine Art, die haben verstanden, dass wenn sich Kinder Nachhilfe holen, meinetwegen jemand ist schlecht in Mathe, dass es eigentlich meistens gar nicht daran liegt, dass du schlecht rechnen kannst oder so und deswegen Mathe-Nachhilfe brauchst, sondern meistens hast du irgendwelche Themen, warum du nicht nur schlecht in Mathe bist, sondern auch schlecht in Erdkunde und Bio und Deutsch. Also du hast eigentlich so ein bisschen eher, gehst gerade durch eine Phase, wo du cool sein willst und weniger für die Schule machst oder bist irgendwie abgelenkt durch Sport oder was auch immer. Es sind eigentlich größere Themen als nur, dass du Mathe-Nachhilfe brauchst. Und was die halt machen, ist, die stellen sozusagen Pädagogen ein und dir als Familie oder dem Kind dann zur Verfügung. Und es ist ganz viel eigentlich eher so ein bisschen auch so psychische Themen. Wie kann ich eigentlich lernen? Ich finde das Lernen nicht mehr spannend. Ich weiß nicht, wozu ich das eigentlich mache. So ein bisschen Life-Advice und so weiter. Und eigentlich eine Person zu haben, die nicht deine Eltern sind, die deine Themen, die du so hast als Kind, durch alle möglichen Altersstufen hinweg, mit dir zusammen als Partner lösen. Also nicht wie Eltern, die oft dann sagen, jetzt kriegst du aber irgendwie keine 10 Euro, weil du hast nicht die 1 in Mathe nach Hause gebracht. Also es ist so ein bisschen... du gegen deine Eltern und hast auch Angst, denen zu sagen, dass wieder eine Mathearbeit stattfand und du die nicht gut gemacht hast und so weiter, sondern eher, du hast jemanden als Partner an deiner Seite, als Mentor an deiner Seite, der mit dir diese ganze Themen Nachhilfe inhaltlich, der sucht dir Nachhilfelehrer und so weiter, aber ist auch so ein bisschen wie so eine Art Coach und Mentor für dich. Weil meistens hinter diesen Lernproblemen eigentlich nicht das eine Fach liegt, dass du da eine Schwierigkeit hast, sondern meistens ist es eine generelle, ja, eine Phase, in der du gerade verschiedenste Hilfen brauchst. Und das gründet er gerade oder hat es jetzt auf jeden Fall, glaube ich, gerade gepublished. Wenn nicht, müssen wir es wieder rausschneiden aus dem Podcast. Da will ich gerade investieren.
Hinweis auf zwei Unternehmen. Die einen sind die europäische Antwort auf Amazon AWS, auf die Google Cloud, auf all das. Und zwar eine Firma namens Annexia. Die haben 100 Rechenzentrumsstandorte überall auf der Welt und servicen Firmen wie Netflix, wie Lufthansa, wie TeamViewer, wie Airbnb. Also es geht wirklich darum, das komplette Programm abzuliefern, das auch eine AWS-Cloud anbieten kann. Wurden übrigens gegründet von einem Österreicher, Alexander Windbichler in Klagenfurt. Der Kollege ist immer erst 34 Jahre alt. Eine Wahnsinnsgeschichte. Und das zweite ist eine Tochterfirma davon, die nennt sich NetCup, N-E-T-Cup, C-U-P, NetCup. Die fokussieren sich auf das Consumer-Segment, also Webhosting, Domains, Virtual Server, all sowas. Man kann da auch irgendwelche Online-Spiele hosten, alles, was man braucht. Über NetCup, über 100.000 Kundinnen und Kunden im B2C-Bereich. Das Besondere an dieser ganzen Firmengruppe ist vor allen Dingen auch, dass die ganz viele offene Stellen haben, über 40 offene Stellen. Und jetzt noch als letztes vielleicht, wenn ihr mal ausprobieren möchtet, was gerade vielleicht NetCup für euch tun kann, da ihr im Domain-Bereich oder im Hosting-Bereich aktiv werden möchtet, es gibt einen 20-Euro-Gutschein. Und zwar unter der Domain netcup.de/OMR. Einfach eingeben, OMR 2021. Okay, sagen wir bei all den Investments, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass nicht mal irgendwelche TV-Sender bei dir anrufen. Ich meine, du hast ja schon mal sozusagen auch im TV investiert bei ProSieben damals, glaube ich. Ne? Irgendeine hast du die Show gemacht. Da für eine
das Weile Ding mit, des Jahres.
Ding des Jahres
mit Stefan Raab.
Mit Stefan Raab und Joko und Lena und so. Mhm. Aber sag mal, ist denn das jetzt auch so, dass du da jetzt sagst, irgendwie generell über LinkedIn, ich würde sowas gar nicht mehr machen? Oder die werden sich ja bei dir melden? Das musst du mir nicht sagen, aber ich weiß ja, dass es so ist. Also wenn ich jetzt irgendwie in der TV-Produktion mal säße und mir irgendwelche Konzepte Gedanken machen würde, würde ich ja bei dir anrufen. So.
Zu Investment-Shows meinst du?
Oder? Ja, also Höhle der Löwen, alle möglichen. Ja. Ne?
Ja, weiß ich natürlich nicht. Also,
kannst du nicht sagen. Aber wenn es so ist, aber würdest du es machen?
Ja, würdest du es ja machen?
Also ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist Aufmerksamkeit einfach nochmal wertvoller geworden. Und es liegt mir als Typ jetzt auch nicht so unbedingt, irgendwie voll auf Aufmerksamkeitsjagd zu gehen. Aber ich glaube, man muss einfach erkennen, was es für einen hohen Wert hat. Ich meine, wir haben ja im Vorgespräch, hast du mir erzählt, wer dich alles bei Clubhouse angeschrieben hat, ob mit dir einen Clubhouse-Talk machen wollte. Nach dem Motto, können wir nicht mal so vollkommen random Leute, mega bekannte Leute, mir ging es auch so ein bisschen, so wahrscheinlich ganz so krass wie bei dir, aber schreiben die und sagen, wollen wir nicht mal zusammen einen Clubhouse-Talk machen? Und ich so, ja, wir kennen uns zwar eigentlich gar nicht, aber warum? So ungefähr. Und du dann merkst, die wollen eine Aufmerksamkeit, die sehen, dass du irgendwie durch Zufall Timing Reichweite hast. Und das wird natürlich bei TV nochmal verstärkt. Und man muss das nicht mögen, aber ich glaube, der Wert ist riesig. Und wenn ich jetzt mich in dich reinversetze, du kannst das ja gut, diese ganze Jonglage, da vernünftig aufzutreten, das abzuwägen. Und bei Hülle der Löwen oder so, weiß ich nicht, das ist die Marke jetzt vielleicht so ein bisschen negativer, weil man das Gefühl hat, das sind so Löwen, die dann irgendwie da auch jemanden runterreden oder da halt kein Geld geben oder so ein bisschen so reich, ich investiere jetzt und so. Das ist alles ein bisschen uncool vielleicht, aber ich glaube, die Aufmerksamkeit, wenn man das dann schafft, das für sich gut zu nutzen, das so ein bisschen zu drehen und das sympathisch zu machen.
Aber würden die dich fragen, würdest du es machen?
Also wie gesagt, ich glaube, ich bin nicht
aber
so
deren Tagesgroup. Aber du würdest zumindest aktiv drüber nachdenken, oder?
Also ich würde auf jeden Fall aktiv drüber nachdenken, weil es ist ja auch aktuell jetzt gerade mit dem Business, was ich jetzt machen will, das ist ja ein bisschen mein Job, sozusagen Aufmerksamkeit, Podcast.
Ja,
meine,
ja klar,
würde lügen, ja,
du,
wenn ich
du
sage,
bist
dass
halt voll in der
Medienbranche. Geht. Es geht halt um Aufmerksamkeit. Ich bin da, habe das nicht gesucht, habe das nicht gewollt, aber man muss ja die Spielregeln, die man reingerutscht ist, jetzt ein bisschen annehmen. Und ich meine, du machst ja einfach auch schon sehr gut und ich glaube, du bist noch viel mehr natürlich deren Target-Group. Du bist selber Investorin, du sozusagen bist weiblich, was halt viel seltener ist in dieser Welt als bei mir jetzt männlich. Und da gibt es halt ganz viele, die so unterwegs sind. Leider ist es ja so, aber ich glaube, die bieten dir da wahrscheinlich ein Honorar, aber darum, das finde ich jetzt gar nicht so spannend. Ich glaube, die bieten dir vor allen Dingen, oder wenn dir das jemand bietet, dann bei LinkedIn kann ich das verstehen, dass du das runterfährst, aber wenn du jetzt TV.
Also ich kann natürlich zu dem Ganzen irgendwie nichts sagen, aber ich glaube, wenn ich es mir überlegen würde, ich glaube, bei diesem ganzen Thema mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, ist irgendwie das große Plus, finde ich, dass man Dinge neu definieren kann, dass du, glaube ich, in dem, wie ich wirke, auftrete, leite und so weiter, andere Frauen denken, ach krass, so kann man das auch machen. Ich muss nicht bullenhart sein, ich muss auch nicht die Vorzeigefrau sein, sondern ich kann irgendwie eigentlich so sein, wie ich will, ich kann so reden, wie ich möchte und so weiter und so fort und trotzdem kann ich ein großes Unternehmen aufbauen und gründen und so. Und das finde ich toll, also einfach zu merken, was für einen Einfluss du damit hast auf Leute. Was ich auch großartig finde, ist, schon auch, also auch in der Show, ja, das Ding des Jahres mit irgendwie Lena und Joko und so weiter und so fort, du hast natürlich nochmal einen anderen Zugang zu Leuten. Also, ne, ich kann halt Lena fragen und sagen, hey Lena, kannst du mir mal da und da die und die Intro machen oder den Tipp geben oder Joko, kennst du eine Produktionsfirma, bla 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 oder so. Das ist halt schon, also einfach so dein Netzwerk verändert sich durch deine Reichweite schon sehr. Und genau das, was du sagst, teilweise auch nur durch die Reichweite. Teilweise melden sich bei dir Leute von vor 10 Jahren, die plötzlich wollen, dass du irgendwie Co-Host von irgendeinem Clubhouse Format wirst, nur wegen aufgrund deiner Reichweite sozusagen, was mich teilweise dann auch total anfasst, weil ich so denke, ich möchte ja für mich gemocht werden, aber auf der anderen Seite verstehe ich es natürlich, irgendwie Reichweite ist eine Währung.
Aber
gleichzeitig,
wenn das Clubhouse 1 gelehrt hat, die Clubhouse-Phase, dann wie krass gierig amerikanische Investoren, nehmen wir mal nur amerikanische Investoren, auf Reichweite sind. Also ich meine, es fängt an, dass jetzt alle sehen, Elon Musk, der Typ kann mit seinem scheiß Twitter Account Milliarden verschieben. Ja. Der kann wirklich komplette Kurse verändern, also jetzt von Währung,
Dogecoin,
von
alle investieren in Dogecoin, zack, bums.
Genau, der
so
kann
krass.
So krass, also so ein Wohlstandswert für ihn jetzt als Business-Influencer, also
absolut.
Das ist jetzt ja nochmal anders als vor einem Jahr, wo man sagte, Influencer sind vor allen Dingen jetzt irgendwie für Produkte und so.
Ja.
Jetzt geht es ja wirklich um andere Themen nochmal. Und dann siehst du halt, das haben wir in den USA halt da wirklich alle gecheckt, wieder die ganzen VCs, alle, das ganze Clubhouse ist ja mehr so ein Investorenspiel auch, wie die da einzelne Shows machen und sich da versuchen hochzupushen. Und die größten Clubhouse-Accounts, zumindest bis vor ein paar Wochen, wo ich es geguckt habe, waren alles irgendwelche amerikanischen Investoren. Und klar, die waren auch früh dran und deswegen, aber trotzdem, die haben
die
ja
waren
alle
auch in Clubhouse investiert
lang,
selber.
Ja, aber stundenlang da was gemacht und so. Und ich glaube, wenn man das sieht und dann das weiterentwickelt und dann auf Deutschland überträgt, dann ist einfach nicht zu leugnen, dass Aufmerksamkeit einen Wert hat.
Hat's total. Und gleichzeitig hast du in Deutschland halt immer noch, wir haben ja einen unglaublichen eine unglaubliche Unsicherheit, was Menschen in der Medienwelt angeht. Also dass wir so denken, wozu hast du das nötig? Ist eigentlich so das Erste, was Leuten einfällt, wenn ich irgendwie extern was mache. Sagen die so, wozu hast du es nötig? Bei dir wird es akzeptiert, weil du bist ja, das ist dein Business, du bist in der Medienwelt. Aber ich bin eigentlich Gründerin und dann sagst du, wozu hast du es nötig? Hast du es nötig, dich so zu profilieren vor Menschen und so? Das heißt, in Deutschland hat sozusagen Verschwiegenheit und Diskretion, auch bei den Familienunternehmern, ja. Also immer einen großen Familienunternehmer, die Ottos und so weiter und so fort, dieser Welt, Konrads, blablabla, die sind alle eher verschwiegen. Das ist sozusagen ein deutscher Wert, ja. So Diskretion, Verschwiegenheit, kein Neid zu schüren. Also du willst auch keinen Neid schüren, weil wir schon ja eine Neidkultur auch haben und so. Und deswegen, du willst dich nicht angreifbar machen und du willst nicht irgendwie, und das ist was, wo ich schon auch Respekt vorhabe. Also wenn du jetzt so, ja, also egal mal jetzt mal, was für eine Marke hat ein Höhle der Löwen. Ich glaube auch, wenn du solche Sachen machst, kannst du die Marke auch mit definieren. Du kannst sie auch mit verändern, wenn man so in sowas reingehen würde. Aber ich habe schon Respekt davor, auch so angegangen zu werden in der Öffentlichkeit und so viel Shit auszuhalten und so einen Shitstorm zu kriegen und irgendwie so viel. Und ich hätte auch wahnsinnigen Respekt davor, in einem Rewe oder sowas erkannt zu werden. Ne? Also ich bin mit Joko da geflogen und so. Das ist schon, finde ich, puh, das musst du schon entscheiden für dein Leben. Also
aber wie erklärst du das? Du bist jetzt auch an vielen Berliner Topgründern dran. Aber ich meine, was du gerade sagst für deutsche Familienunternehmen, ist ja wahr, auch traditionell war das halt immer so, dass man da verschwiegen war. Aber auch bei den, sagen wir mal, Topstars aus Berlin, also jetzt, du guckst, Zalando-Gründer.
N26-Gründer, Auto1-Gründer und so weiter.
Also bei
alle Valentin, eher verschwiegen.
Geht's noch ein bisschen, der ist noch ein bisschen offener, Tarek ist auch ein bisschen offener.
Ja, aber Tarek ist mit am offensten.
Aber Ralf Dommermuth zum Beispiel.
Ja, auch hier Christian Werdermann, Hakan Koch, sorry, die sind ja nicht in der Öffentlichkeit
warum
groß
nicht
unterwegs. Ja, genau.
Was glaubst du?
Also deswegen, die sind alle eher verschwiegen. Ich glaube, in Deutschland, je mehr du hast, je weniger redest du. Also es ist wirklich so, weil du kriegst unfassbar viel Neid, du kriegst ganz wenig Wohlwollen, du kriegst ganz wenig geil weiter so. In den USA ist es halt, weißt du, da bist du ein Milliardär und alle sagen, wie kann ich das auch werden? Das ist ja mega cool, das ist ja aspirational. Das ist irgendwie, da will ich auch hinkommen, wie cool, das will ich lernen. Und in Deutschland ist so, also jetzt muss ja aber auch 6% mindestens seines Vermögens spenden und das finde ich kacke und jetzt hat er sich dazu geäußert und so weiter und das ist eine wahnsinnige, wir haben schon eine unglaublich bewertende Kultur irgendwie, finde ich. Und
guckst du eigentlich gerade an, was diese Mackenzie Bezos gerade macht?
Nee.
Die Frau, also die Ex-Frau von Jeff Bezos?
Ja, die hat ja ganz viel gespendet auf jeden Fall, ne?
Mega, also ist ja gerade so eine ganz neue Spende.
Und dann wurde trotzdem diskutiert, dass es zu wenig ist.
Ja, wobei sie jetzt...
Also dann wurde irgendwo, wo war das denn? Ich glaube, bei Steingarts Morning Briefing. Und versus ihrem, deswegen kam ich auf die 6%, stimmt. Genau, versus ihrem Volumen, nämlich was sie hat, versus dem Vermögen, hat sie nur 6%.
In einem Jahr.
Genau, das war in Steingarts Morning Briefing, wurde dann sozusagen betitelt so, ja, es wurde nur 6% von McKinsey irgendwie hat sie gespendet. Und da dachte ich so, sorry, also jetzt soll mal jeder, der hier zuhört, mal einmal wirklich ehrlich sich sein Vermögen und Gehalt angucken und sagen, ob er davon 6% jedes Jahr spendet. Ich möchte es einmal wissen und ich bin mir ganz sicher, dass bei 99% unserer Zuhörer herauskommt, nein, machen die Leute nicht. Und ich finde, es ist so eine...
Wobei das natürlich andere Zahlen sind. Ich meine, die ist ja 50 also, oder sowas, ne?
Trotzdem, es ist ja prozentual, weißt du? Ja. Und irgendwann, klar kannst du immer noch mehr machen, aber ich finde es andersrum. Erstmal musst du sagen, cool, nice, dass sie das macht. Muss sie nicht machen, also cool. Hm. Erstmal weiter so, cool. Und wenn man sie dafür ein bisschen auch feiert und sagt, Mensch, nice, dann ist sie vielleicht auch ermutigt, dann noch mehr zu machen und so. Ich finde irgendwie, wir müssen uns da echt immer an die eigene Nase fassen und sagen, ich bewerte andere Menschen, ohne es selber zu leisten und ohne selber irgendwie auch in die Tasche zu greifen und zu sagen, okay, ich mache da jetzt mal ordentlich was. Und deswegen, ich habe da ein Thema mit. Ich bin eher so, dass ich denke, cool, dass du es machst, toll. Ich will Leute lieber feiern und unterstützen, dass sie es mehr machen, als ich immer wieder sage, ich finde es zu wenig und ich finde irgendwie, du bist zu sehr in Medien und wozu brauchst du das eigentlich und so. Ich denke mir, ich würde mir viel mehr wünschen, dass unsere Unicorn-Gründer, dass unsere Wirtschaftselite und so in den Medien aktiv wäre.
Total.
Ich hätte das als junge Studentin total gebraucht. Ich hätte es total toll gefunden. Ich hätte es großartig gefunden, als irgendwie 21-jähriges Mädel an der Uni Mannheim irgendwie einen 30-jährigen Gründer zu sehen in Berlin, der ein Milliardenunternehmen aufgebaut hat. Da hätte ich gedacht, krass, der ist 9 Jahre älter, ist ja Wahnsinn, vielleicht kann ich das auch machen und so. Ich fände das total inspirierend. Also deswegen, ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass wir diese Medienscheuheit, ist das ein Wort, verlieren.
Das heißt, Scheue. Okay, das heißt, sollte doch irgendwie jetzt irgendwie diese TV-Thematik...
Ach so, apropos TV-Thematik.
Ja, dann wärst du vielleicht dann doch ansprechen.
Nee, ich wollte was anderes noch erzählen. Was ich jetzt in der Tat mal mache, apropos Gründen und so, ist, ich fange noch nicht an zu gründen, aber ich will wieder gründen, ja.
Du bist in der Vorbereitung.
Ich bin in der Vorbereitung. Ja, in der Vorbereitung. Das ist echt so schwierig zu sagen beim Gründen, finde ich. Also ich bin in der Phase, die, glaube ich, alle Seriengründer auf jeden Fall kennen. Die erste Idee ist dir vielleicht noch zugeflogen, das war Zufall oder so, kann sein. Aber die zweite Idee fliegt dir nicht zu. Es ist meist so, dass du dich wirklich hinsetzen musst und irgendwie mit vielen Leuten sprichst und dir Sachen durchliest und TechCrunch und dies und das und mit VC sprichst und sagst, was liegt denn bei euch auf dem Tisch? Was wird denn gerade bewertet? Wofür kriegt man gute Bewertungen? Und so in der chaotischen, kreativen Phase bin ich. Und als ich in dieser Phase war und gerade immer noch bin, habe ich so gedacht, ich glaube, dass von außen sich auch viele Leute nicht trauen zu gründen, weil sie so denken, der Elon Musk, dem ist quasi Tesla irgendwie plötzlich im Schlaf eingefallen. Mark Zuckerberg hatte plötzlich die Idee zu Facebook. Bium, da war sie. So, ja. Die Spotify-Gründer, wuhu, Spotify wird's und so. Also, und so ist das ja nicht. Und keiner, glaube ich, hat je bisher diesen chaotischen Prozess, der auch so frustrierend ist und so unklar, weil du gar nicht weißt, ob über was Sinnvolles rauskommt, mal dokumentiert. Und das, apropos Fernsehen und TV, habe ich jetzt irgendwie zumindest mal angefangen, dass ich das heißt, diesen...
Du lässt dich filmen.
Ich lasse mich filmen, es ist völlig absurd. Ich lasse diesen völlig chaotischen, unstrukturierten Prozess filmen von einem befreundeten Unternehmer, weil ich wusste, okay, bei dem fühle ich mich irgendwie wohl. Und lass einfach mal so diese Gespräche filmen und die Diskussionen, die ich mit Leuten habe. Und die, weiß ich, habe zum Beispiel Roman Kirsch dann angerufen, mit dem man eine halbe Stunde getroffen
hat. Nehmen wir mal den Lesara-Gründer, genau, der jetzt gerade einen Speck auflegt, genau, und sowas.
Robby Ermich, ja, der Holzbring-Partner, der ist ja jetzt gerade rausgegangen als Partner und so mit dem. Alexander Kudlich, Ex-CEO von Rocket, der 468 Capital jetzt macht und so. Mit dem habe ich dann, also ich habe gerade so mit ganz vielen Leuten, habe ich so
angefangen. Da ist die Kamera dabei.
Ja, die jetzt bei nicht allen dieser Gespräche, weil die nicht alle wollen, dass sie dann da on camera sind. Aber bei vielen ist eine Kamera dabei sozusagen, die das dann filmt. Und auch so meine, dann habe ich so ein paar, mit denen ich so Sparing mache. Also wenn ich dann Sachen gelernt habe, dann versuche ich die wieder so, hey, ist das sinnvoll, was ich da gelernt habe, was ich da mir irgendwie angucke? Da habe ich zum Beispiel einen Workshop über die Baubranche gemacht oder so. Also ich gucke mir gerade ziemlich breit und habe gedacht, sollte ich nicht irgendeine AI-Sprache entwickeln? Also nicht ich, sondern jemand anders. Aber ich würde sie dann helfen, groß zu machen oder so, ja. Oder Energiespeicher, wie irgendwie so ein Tesla, die man zu Hause hat und keine Ahnung. Also ich habe echt wilde Ideen, gucke ich mir da gerade an. Und habe das auf jeden Fall mal aufgenommen. Einfach mal, und das kann sein, dass da nur Scheiße rauskommt, dass ich mir das danach angucke und sage, um Gottes Willen, das ist peinlich alles und so. Und nichts damit mache. Oder es kann sein, dass ich denke, vielleicht kann man das ja veröffentlichen und einfach anderen eine Möglichkeit geben.
Also wir würden es kaufen. Ich habe schon gesagt, wir würden es kaufen. Also wenn das Ding fertig ist, die OMR, das ist, wir machen ja OMR Originals. Also ich würde es da als Original sofort aktivieren wollen. Also ich würde einfach vorher angucken, aber dann glaube ich schon, dass es gut wird.
Ja, was am geilsten wäre eigentlich, deswegen habe ich es jetzt schon quasi gespoilert und leider schon vernichtet, die Idee. Am geilsten wäre es, wenn wirklich eine coole Idee zum Schluss rauskommen würde. Und dann würdest du meinetwegen irgendwas Großes bauen. Und dann würdest du Jahre später sagen, guck mal, so hat das damals angefangen.
Aber kannst du trotzdem machen.
Aber das finde ich eigentlich das Coole, dass man wirklich mal diesen Anfang miterleben kann. Und was ich dann hoffe, was es tut, ist, dass man davor sitzt und denkt, ach krass, die lesen ja auch nur irgendwie bei den verschiedensten Magazinen, was da so passiert. Die reden ja auch nur mit ihren 5, 6 Hanseln, die sie so in ihrem Netzwerk haben. Also, dass man mal sieht, wie banal das eigentlich ist, auf solche Ideen zu kommen. Und dann aber auch, wie schwer es ist, weil man sich ja jede Idee quasi kaputt rechnet. Finde ich. Vor allen Dingen das zweite Mal bei der Gründung. Machst du dir jede Idee kaputt.
Einfach schon.
Ja, Amorelie zum Beispiel, da würde ich sofort sagen, kannst kein Marketing machen, gründe ich nicht, macht keinen Sinn. Viel zu schwer.
Ja, man hat die Navität verloren. So ein bisschen.
Voll, genau. Ja, also mal gucken. Aber genau, also falls Netflix gerade zuhört, ruft mich an.
Ruft sie nicht an.
Lea 0176.
Wir wollen das haben. Müssen wir jetzt, die Nummer müssen wir jetzt hier
sicherheitshalber mal die ersten 4 Zahlen.
Genau. Okay. Sag mal, wir haben jetzt, das ist ja der erste Podcast, den wir jetzt dieses Jahr sozusagen in dieser Form machen. Und deswegen, stimmt. Anfang des Jahres hatten wir so ein paar Fragen gesammelt von verschiedensten Hörern oder der LinkedIn-Community. Und ich wollte ein paar Fragen zumindest mal rausgreifen, sonst wäre das fast unfair, da alle die Fragen einzusammeln, dann nie so. Also, wir bleiben mal so ein bisschen bei diesem ganzen allgemeinen Gründerleben, was kann man lernen? Und das fängt schon an, dass jemand wissen möchte, wie suchst du dir jetzt einen neuen Co-Gründer? Also wenn du dir irgendwie einen Co-Gründer suchen müsstest, worauf achtest du? Welcher Co-Gründer wäre das und weshalb? Hat der Sören Tim gefragt.
Also
du warst ja schon mal Co-Gründer, wissen vielleicht die meisten, aber mit Sebastian Pollock, auch hier im Podcast bekannt. Amorelie habt ihr zusammen gemacht.
Genau, haben wir zusammen gemacht und ich glaube, was mir da krass aufgefallen ist, ist, wie wichtig es ist, dieselben Werte zu haben. Meiner Meinung nach essentiell. Und mir ist aufgefallen, dass ein Gründerteam muss komplementär sein, meiner Meinung nach nicht stimmt. Weil ich glaube, dass du, also es ist, glaube ich, cool, wenn du komplementär bist und irgendwie verschiedene Stärken hast. Ich glaube, ein Gründerteam ist vor allen Dingen dann wahnsinnig effektiv, wenn man irgendwie also dieselben Werte hat und dann, sag ich mal, dieselbe Vision hat und eine ähnliche Energie. Also einfach, wenn beide Bock haben, Sachen zu machen und ähnlich schnell sind und ähnlich irgendwie an Sachen arbeiten wollen und sich das dann so Ping-Pong-mäßig hin und her spielen. Und einen auch, also ich finde, zu zweit sind die Höhen höher und die Tiefen nicht so tief. Und deswegen wäre ich immer da, also ich würde immer zu zweit gründen. Immer. Und ich würde viel mehr nach, habe ich Bock, diese Person, ist ja wie so eine Business-Ehe, jeden Tag zu sehen. Und energetisiert mich die Person auch. Das müssen nicht extrovertierte Leute sein. Es können ja auch introvertierte Leute wahnsinnig inspirierend und energetisierend sein, weil du einfach dieselbe Sprache sprichst und schnell zusammenkommst und einfach eine Schnelligkeit, eine Agilität hast, die sozusagen seinesgleichen sucht. Und das würde ich eher gucken. Und dann, wenn ich zum Beispiel jetzt mir die Baubranche angucke, habe ich so ein, zwei Leute, mit denen ich wüsste, da könnte ich was gründen. Die kommen aber dann auch aus der Baubranche. Oder wenn ich mir angucke, eine AI-Sprache, ich habe einfach keine Ahnung von der Baubranche. Ich habe auch keine Ahnung von irgendwie AI-Sprachen. So. Und deswegen wüsste ich, da brauche ich einen Mitgründer oder eine Mitgründerin, der die aus dem Bereich kommt. Wenn es jetzt Themen sind, die mir näher sind, dann würde ich eher auf Mitgründer gehen, die, wo ich das Gefühl habe, das passt einfach. Wir mögen uns, wir haben Bock, was zusammen zu reißen.
Und auch eine Frau nehmen, logischerweise.
Nicht nur.
Also du hast einen Mann gehabt, eine Frau willst du auch machen.
Ja, klar, beides würde ich machen, aber ich würde jetzt nicht nach Geschlecht auswählen.
Würdest du dir Sorgen machen, wenn deine Mitgründerin sozusagen jetzt gerade ein Baby kriegt oder sowas? Dass sie nicht mehr dieselbe Energie hat?
Nein, ich habe ja selber nun zwei Kinder gekriegt bei der Gründung. Also auf keinen Fall, wenn du die richtige Person hast, dass du wirst ja durch Kinder, finde ich, eher effizienter, ja, weil du weniger Zeit hast und du musst noch strukturierter werden und so. Also mir hat es total geholfen in meinem Professionalisierungsgrad. Ich war vorher, habe ich einfach Stunden an Stunden an Stunden gekloppt und mir ans Bein gebunden. Und jetzt, dann ging das nicht mehr. Und dann musst du halt irgendwie bessere Wege finden und du musst andere mehr in die Verantwortung ziehen. Du musst besser führen und so, weil du einfach die Zeit nicht mehr hast. Dadurch, meiner Meinung nach, wirst du viel, viel besser. Deswegen, also ich würde immer auf Frauen setzen. Ich finde, Mütter sind irgendwie mit die most underestimated Ressource unserer Zeit. Okay, ich finde Mütter als Mitarbeiter grandios.
Okay, ich wollte den Ball in dein Feld spielen. Okay. nächste Frage.
Aber es muss nicht eine Frau sein, finde ich. Also, es kann auch ein Mann sein, aber ich bin ja eine Frau, deswegen, aber alle Männer sollen sich Frauen suchen.
welchen Tipp würdest du deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du sozusagen jetzt deine Karriere nochmal neu starten würdest oder ne, der 20-jährige ja. Lea, was würdest du dir sagen?
Ja, ich bin immer so frustriert, weil ich kriege die Frage ganz oft von Studenten und ich habe immer keine mega geile Antwort irgendwie, weil die immer sagen, was soll ich jetzt machen? Soll ich irgendwie jetzt was gründen oder soll ich erstmal arbeiten? Und ich denke mir so, ja, beides kann halt ein Weg sein, I don't know. Ich glaube, was hat mir auf jeden Fall geholfen? Ich würde gucken, was fasziniert euch wirklich? Was bewundert ihr an anderen und würde schauen? Und ich habe zum Beispiel damals total diese Startup-Szene bewundert in Berlin, ja? Und war an der WHU, mein Ex-Freund war ja WHUler und habe immer so gedacht, was macht ihr da alles? Ist ja total krass. Und habe die wirklich ziemlich bewundert und gedacht, okay, das hat mich fasziniert. Bewundert ist fast falsch, sondern es hat mich total fasziniert. Wenn ihr also merkt, irgendwas fasziniert euch extrem, dann würde ich versuchen, da so nah wie möglich ranzukommen. Und mir schon auch die Namen rauszupicken, die für diesen Bereich irgendwie, sag ich mal, so eine Art Kaderschmiede sind. Also damals war das Rocket Internet. In der Beratung sind das irgendwie BCG und McKinsey und sowas. Das würde ich schon versuchen einfach, weil du da dann auch ein krasses Netzwerk einfach kennenlernst. Und ich glaube, das hilft dir bei einer späteren Gründung. Und das Zweite ist, ich glaube, wenn man jetzt keine krasse Gründungsidee hat, dann würde ich das eher wie Jack Ma nehmen. Dann ist quasi das Unternehmen, wo man hingeht oder so, gar nicht so wichtig, sondern das Wichtigste ist, für welche Person arbeitet ihr da? Also wenn ihr jetzt zu, weiß ich nicht, Adidas oder L'Oreal geht oder so, würde ich halt krass gucken, wer ist mein oder meine Vorgesetzte und was kann ich von denen lernen, weil einfach deine Chefs so in diesen Anfangsjahren einen unfassbaren Einfluss auf deine ganze Zukunft haben werden. Und das war bei mir zum Beispiel mit Olli Samba so. Ja, das, ich glaube, wahrscheinlich wäre ich nicht Gründerin geworden, wenn ich nicht irgendwie für ihn gearbeitet hätte und das so aufsaugen konnte und dachte, krass, so kann man das.
Was
auch
hast du denn am meisten von ihm gelernt?
Naja, also dieses wahnsinnige Nein einfach nicht zu akzeptieren. Also ich war ja nur in Asien unterwegs, ne? Wir haben da ja als Ausländer quasi Firmen gegründet in 11 Ländern und so, haben Firmen gekauft und so. Es war ja völlig krank. Und ich war, wie alt war ich? 21 oder so. Also es war ja völlig verrückt. Und einfach so dieses so an junge Leute glauben, denen krass Vertrauensvorschuss geben, kein Nein zu akzeptieren, einfach zu sagen, wenn wir denken, das macht Sinn, dann macht das auch Sinn in der großen Welt und dann machen wir das einfach. Und dann So, und haben überhaupt keine Skrupel irgendwie davor, auch so 60-jährige CEOs zu interviewen. Also einfach so das so als gegeben hinzunehmen, zu sagen, we just run for it and go for it. Und ja, und ich habe ja dann irgendwie in Südkorea Rocket gegründet. Alleine, weil ich war einfach die Erste in Südkorea. So, also saß ich so alleine rum, brauchte ich Geld. Habe ich Olli gesagt, Olli braucht Geld, da hat er 100.000 Euro überwiesen. Weil ich einfach, ich hatte ja nichts.
auf
mein Konto.
Ja.
Und dann haben wir da irgendwie eine Firma dann gegründet. Und dann bin ich da zu den Behörden gelaufen, habe gesagt, wie gründet man dann eigentlich in Südkorea in Seoul hier eine Firma? Und so, also so geht das dann wirklich. Und du denkst ja nie, dass das so funktionieren kann. Also man ist ja so völlig flashed von diesen großen Konzernen in der Uni und so. Da denkst du ja, das ist alles total professionell. Ist es aber nicht. Es ist alles total banal. Auch ich habe mal ein Praktikum bei L'Oreal gemacht, da habe ich so gedacht, krass, so machen die das wirklich. Das war total so ein bisschen hemdsärmlich. Das ist alles relativ verständlich und das ist gar nicht so kompliziert. Und ich glaube, diese Angst davor zu verlieren und dann einen großartigen Chef oder Chefin am Anfang zu haben, deiner Karriere, ist, glaube ich, wahnsinnig viel wert.
Mhm. Sag noch mal ein paar Worte. Hier gibt es eine Frage von Ben Kasselmann wie würdet ihr Schule, Lernen, Bildung in Zukunft, Denken verändern? Also es passt ja so ganz gut rein.
Ja, das ist echt, das ist ja so spannend. Also mein Sohn wird jetzt im August eingeschult und ich bin total gespannt, wie das funktionieren wird. Also ich glaube an dieses Bilinguale, ich glaube an dieses international Ausgerichtete. Du hast halt da, ne, der ist in der Kita-Klasse jetzt auch schon mit Kindern aus Indien, Kindern aus China und so. Für den ist es ganz normal, dass jemand Ayan heißt oder Pass oder weiß ich nicht. Das ist so total cool, ja. Also irgendwie so ganz, dann sind die so, also ist natürlich auch Bubble hoch 15, muss man sagen. Ja. aber ich find's trotzdem toll. Und was ich mir so wünsche für unser Schulsystem ist, dass wir versuchen, nicht oben zu deckeln, sondern dass wir wirklich versuchen, alle mit hochzuziehen. Also wir versuchen ja ganz oft, sag ich mal, oder gerade in Berlin, wenn es um Bildung geht, versuchst du oft so, oh Gott, es darf keine Eliten geben, es darf keine Leute geben, die jetzt auch noch Chinesisch lernen und so, lass doch alle Kinder Chinesisch lernen, wenn die das machen wollen, ja. Machen wir jetzt auch nicht, aber ich kenne Leute, die jetzt schon ihren Kindern Chinesisch beibringen. Ja, ist ein bisschen früh. So, wenn die daran Spaß haben, I don't care, lass doch lieber gucken, dass wir auf alle Schulen irgendwie denen anbieten, kein Latein mehr zu lernen, sondern Coden zu lernen. Mhm. So, das finde ich viel sinnvoller, einfach zu gucken, lass doch mal die Sachen, an die wir wirklich langfristig glauben, die mehr Kindern zur Verfügung geben. Und ich glaube, das eine ist, finde ich, unbedingt Coding. Ich finde, Latein musst du einfach heutzutage nicht mehr lernen, Altgriechisch auch nicht. Da wäre ich jetzt so viel Shitstorm zu kriegen, aber es ist halt so. Das andere, was ich wirklich glaube, ist, wir müssen gucken, dass wir diese MINT-Fächer, die wir früher so krass gehypt haben, ein bisschen Abstand davon nehmen.
Also
weil wir einfach,
ja.
Genau, also einfach so Mathematik, Informatik, Tech und so weiter, das ist alles total wichtig. Naturwissenschaften und so total wichtig, aber das werden einfach Computer langfristig besser können als wir. Deswegen glaube ich daran, dass wir diese kreativen Fächer, die bei uns viel weniger Wertschätzung genießen in der Gesellschaft, dass wir denen mehr Wertschätzung geben müssen, dass du ganz früh lernst, Projektarbeit zu machen, dass du ganz früh lernst, Design Thinking zu machen. So, wie kommt man eigentlich auf Ideen? Wie kommt man eigentlich auf Innovation? Wenn man so durch die Stadt geht, was finde ich eigentlich hier sinnlos?
Dir ist schon
ja?
klar, dass jetzt unser anderer Stammgast Sven komplett durch die Decke gehen würde.
Komplett durch die Decke. Hallo Sven. Bitte mach mich nicht kaputt. Also ich glaube, dass du dass du diese ganze Kreativität extrem fördern musst, weil ich glaube, das ist das, was die Computer nicht auf eine lange Zeit nicht können. Innovation, Kreativität, ich glaube, das muss mehr Wertschätzung bekommen. Und dann finde ich noch einen Teil, der ist so ein bisschen geht in diese Psychologie oder sagen wir mal auch so Selbsterkenntnis. Also ich würde ein Schulfach einführen, was so ist, so ein bisschen Selbsterkenntnis, ja. Also, und das habe ich jetzt habe ich natürlich auch zwei Eltern, die haben beide BWL, beide Psychologie studiert, mache gerade eine Coaching-Ausbildung und so weiter. Aber ich glaube, dass wir extrem gut darin beraten sind, Kindern aus allen Milieus, allen Schichten und so weiter beizubringen, ihre eigenen Gefühle besser einordnen zu können und zu verstehen, warum reagiere ich da so, warum reagiere ich da so, was kann ich eigentlich tun, um mich selber wohler zu fühlen in meiner Haut. Ja, und ich glaube nämlich, dass ganz viele Themen Mobbing und so weiter und so fort, dass man da schon ganz früh was tun kann, weil man Menschen einfach erklärt, warum sie eigentlich andere mobben. Und nicht nur gegen das Mobben bestraft oder das Mobben bestraft, sondern eigentlich auf den Grund geht, was ist denn bei dir eigentlich los, dass du andere mobben musst? Und was tust du damit eigentlich gegenüber anderen Kindern? Und wenn du das, und da gibt es auch eine kinderfreundliche Sprache für. Und das würde ich mir wünschen, dass es sowas geben würde, weil ich wirklich glaube, jetzt auch mit Corona haben wir es gesehen, plus 40% Therapieanfragen. Ne? Das heißt, die Leute haben einfach. Ich glaube, wir werden echt so eine Corona-Generation haben, also von Kindern und auch Erwachsenen, die psychische Themen entwickeln und Probleme und Herausforderungen entwickeln, mit denen sie selber nicht mehr so gut klarkommen, weil einfach sie einsam waren, von anderen Mitschülern abgeschnitten und so weiter. Und ich glaube, dass man da was für tun kann, indem man frühzeitig mit Kindern einfach denen beibringt, wie das menschliche Wesen so tickt und wie man damit besser umgehen kann.
Okay, letzte Frage, weil ich weiß, du hast gleich hier bei uns im Büro noch eine Oculus-Schulung. Also ja. Wenn dir irgendwer eine Schulung gibt.
Wie ja, Oculus-Quest-Schulung, ja.
Also wie auch immer das wieder zustande kommt, müssen wir im nächsten Podcast klären. Aber ich will noch eine Frage und es ist ein bisschen ein Klassiker, kam trotzdem hier, Ferdinand Schwarz hat gefragt oder hat dich gebeten, irgendwie einfach mal Top 3 Buchempfehlungen oder Kanäle zum Folgen, den Kanälen, den du folgst, Bücher, die du empfehlen würdest. Aktuell.
Kanäle wird wahrscheinlich Tarek machen, weil der liest ja keine Bücher. Ich finde, also für alle Frauen, habe ich glaube ich schon mal irgendwann erzählt, Untamed von Glennon Doyle ist einfach so meine Bibel geworden. Großartiges Buch, weil es alle sozusagen Frauen darin bestärkt, einfach nach diesem inneren Impuls und Knowing zu gehen, den wir haben und sich von der Gesellschaft nicht so vielen Erwartungen folgen zu wollen, ja, und die erfüllen zu wollen, sondern zu sagen, eigentlich weiß ich, was für mich das Richtige ist und I care less about what other people think of me. Untamed. Und das haben wir Frauen halt so ein bisschen einfach indoktriniert, dass wir sehr stark darauf achten, ob uns andere auch mögen und ob wir dabei süß aussehen und so weiter. Und das war für mich ein wahnsinniges Buch. Maya Göpel, Weltneu Denken, finde ich großartig.
Okay, kennst du die Maya Göpel?
Ich kenne sie nicht selber, nee. Okay. Aber ich finde, was es bei mir wirklich getan hat, ist so ein bisschen so, warum ist es eigentlich rechtens, dass ein Jeff Bezos so viele Milliarden verdient? Also so ein bisschen hat es mich, sag ich mal, sozialistischer gemacht und ich habe plötzlich das erste Mal gedacht, wir bräuchten wahrscheinlich Regulierungen in Deutschland, was die großen Tech-Konzerne angeht und so. Und vorher war ich hardcore marktkapitalistisch. Deswegen hat es bei mir wirklich was verändert in meinem Denken. Finde ich ein tolles Buch. Und dann das letzte, apropos Finanzmarktthemen, finde ich ganz großartig, das Money von Tony Robbins, der eigentlich ein Motivationsguru ist und dann aber mit also, so den ganzen Größen.
Der krasseste überhaupt, ne?
Genau. Und dann aber mit so den ganzen Größen, auch Warren Buffett und so weiter, gesprochen hat über, weil der kennt die ja alle, der kutscht die ja alle, über Investing und über Financing. Und das ist wirklich ein cooles Buch und da bin ich gerade drin. Und da sind so ein paar eigentlich so banale Learnings, die, glaube ich, aber für jeden Einzelanleger, also ich glaube, für Profi-Investoren ist es vielleicht nicht so richtig, aber für so Einzelanleger, die jetzt anfangen mit Geld und mit ihrem Vermögen und Finanzanlage sich zu beschäftigen, finde ich, ist es ein super Buch.
Money heißt es, von Tony Robbins. Ja. Okay, Lea, das war jetzt irgendwie ein volles Paket an Fragen, an Updates. Danke dir, dass du es mal wieder gemacht hast. Die Zeit ja. Hast hier
übrigens Oculus Quest, nur weil du mich gerade hier mit der Riesenbrille rumlaufen sehen hast. Ich habe heute mit so einer Unternehmensberatung die beraten Richtung Unternehmenskommunikation. Und die sagen, wie würden eigentlich the future of work aussehen, wenn wir alle, sag ich mal, freier aus Bali arbeiten könnten? Wie kriegt man es eigentlich hin, dass man trotzdem so Krisenkommunikation oder auch neue Innovationsworkshops. Ja, da merkst du ja immer, das ist schwer über Zoom. Also wenn es wirklich Mitarbeitergespräche gibt, die kritisch sind. Mhm. Wenn du halt irgendwie wirklich auf neue Ideen kommen willst und nicht zusammensitzt, das ist echt, finde ich, viel, viel schwerer über Zoom. Und die haben gesagt, okay, das geht durch so eine Brille. Deswegen habe ich am Donnerstag einen Workshop mit so 8 anderen Ausgewählten, wo wir halt durch verschiedene Unternehmenskrisen durchgehen, durch Innovationsdesign durchgehen und so weiter und alle uns dann so virtuell in so einem Raum treffen. Jeder hat so eine Brille, 8 das heißt, Leute.
Die haben sich aber angesprochen.
Genau. Und, Lukas, ne? Und das ist so eine Beratung. Und die wollen eigentlich zeigen, okay, das ist sozusagen Unternehmenskommunikation in der Zukunft. Wie kann man sozusagen remote ein Unternehmen mit all den Themen, die wir als Unternehmer haben, auch durch Krisen und so weiter leiten, in so einer virtuellen Welt. Weil man sich da halt dann auch wirklich sieht.
Und
also keine Ahnung,
wie das sein heißt Oculus Quest.
Nee, das ist ja nur die Brille dazu. Ich weiß nicht, was die sozusagen Software-Technologie sein wird. Das lerne ich jetzt genau. Und dann am Donnerstag haben wir diesen Workshop so 3 Stunden lang.
Okay.
Bin ich total gespannt. Weil wenn ich jetzt wieder gründe, will ich halt gerne das so machen, dass es theoretisch
aber
möglich ist, remote zu arbeiten.
Haben
Sie dich
auch angeschrieben bei LinkedIn? Hast du überhaupt dabei zu sein?
Ja, nee, das ist ja wieder über eine Freundin von mir, die mit denen mal ein Projekt gemacht hat und so. Und dann haben die gesagt, hey, wir suchen wirklich so, sag ich mal, Future Leaders. Wir suchen Leute, die gerne in der Führung sind und die aber sich zutrauen, einfach innovativ zu führen und so ein bisschen zu gucken, wie kann man eigentlich zukünftig die Technologien, die wir heute schon haben, sinnvoller einsetzen. Und wenn du jetzt zum Beispiel deinem ganzen Führungsteam jedem eine Brille schenken würdest, ja, würdest sagen, pass auf, ab jetzt dürft ihr arbeiten, wo auch immer ihr wollt, weil wir treffen uns ja alle in dem Raum und da können wir auch an Flipchart gehen und so. Ich weiß noch nicht, ob das dann so auch funktioniert.
Ich bin sehr gespannt.
Und da können wir auch Krisen wirklich diskutieren, weil ich kann zu dir rüberkommen und dich quasi fast in den Arm nehmen, auch wenn ich es nicht wirklich machen kann. Aber okay. Ich werde das alles am Donnerstag austesten, wie viel damit möglich ist.
Und jetzt ist das Trainingssession.
Mal so einen kleinen Streit verursachen, mal gucken, wie man dann in der virtuellen Welt mit Augmented Reality damit umgehen kann.
Also wir haben jetzt hier für dich hier so einen Raum, wo du das, ich werde da gleich mal reingucken. Wenn du da
wie ich da rumtanze.
Genau, mal gucken, wie es dir geht. Also vielen, vielen Dank also für den Podcast, für deine Zeit. Und, ja, wir bleiben dran.
Irgendwann komme ich dann, um meine neue Gründungsidee zu revealen.
Das auf jeden Fall. Und dann eines Tages wird der Film gelauncht.
Ja, genau.
Da gibt es die Premiere bei OMR. Live.
Ja, gut.
Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, Philipp. So, das war Leas Premiere bei uns im Studio in Hamburg und im Podcast. Und jetzt geht's direkt rein in die Finance Corner, wie immer mit Erik Potzeweit, dem Gründer von Scalable Capital und vorher Goldman, also wirklich einem Finanzexperten, Digitalexperten, und wir sprechen über all die Themen, die gerade aus dieser Sicht an der Börse interessant sind. Und achtet darauf, ich habe gelernt, was ein Minsky-Moment ist. Wusste ich vorher nicht, fand ich ganz spannend.
Die Finance Corner. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
So, kommen wir nun zu unserem Lieblingselement unserer Finance Corner. Ich weiß gar nicht, wie viel zur Folge, aber an den Börsen tut sich viel. Deswegen freue ich mich, dass er wieder da ist. Erik, der Pott zu weit. Moin, Erik.
Moin, Philipp, grüß dich.
Na, sag mal, an den Börsen ist jetzt ja auf einmal eine ganz andere Stimmung. Als wir letztes Mal sprachen, da war Tech und alles richtig nach oben. Jetzt, man hätte es kaum noch für möglich gehalten, die Zinsen steigen und entsprechend gehen die Aktienkurse runter.
Ja, also die Totgeglaubten, ja, der Zins, insbesondere der Zins auf US-Staatsanleihen, der hat in den letzten Wochen kräftig angezogen. Was er seit langem nicht mehr gemacht hat. Und ja, das hat letztendlich so zwei Effekte. Der eine Effekt ist, dass Gewinne, die weit in der Zukunft liegen, die sind bei einem höheren Zins heute weniger wert. Und das ist insbesondere bei Tech-Unternehmen, wo viele Gewinne halt eher weit in der Zukunft liegen, hat es da einen negativen Effekt. Das hat also manche Tech-Titel nach unten gedrückt. Ja, selbst so absolute Stars wie Shopify oder so, die haben 20% verloren. Aber es gibt da auch sozusagen die andere Betrachtungsweise, dass man sagt, naja, Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Steigende Zinsen sind auch ein Zeichen für, dass sich die Wirtschaft erholt, dass wir in normalere Fahrwasser wiederkommen. Und das ist ein positives Zeichen. Und von daher ist das jetzt mal ein kleine Korrektur in einem Markt, der schon sehr überheizt war. Aber es ist eigentlich ein Zeichen, dass die Welt normaler wird. Von daher ein positives Zeichen.
Also es kommt jetzt auch kein Crash oder so?
Ja, das ist die große Frage. Also das wird jetzt groß hin und her diskutiert. Kommt der Crash oder nicht? Und was ich mir da mal angeschaut habe, ganz interessant, von so zwei absoluten Börsentitanen, also Obergurus. Und der eine heißt David Tepper, es ist so ein Hedgefund-Milliardär, dem gehören auch verschiedene Football- und Fußballclubs. Ja. Mhm. Der ganz kurz ausgedrückt sagt, nee, es geht weiter. Ja. Aktien sind einfach alternativlos. Die Notenbanken werden auch, jetzt gibt es zwar einen kleinen Zinsanstieg, aber die Notenbanken werden keine übermäßigen Zinsanstiege erlauben. Das bleibt alles so. Und von daher sagt er, Leute, lasst das Geld in Aktien. Und die krasse Gegenseite übernimmt Jeremy Grantham. Ja, ganz interessante Person, müssen die Zuhörer mal googeln, der hat einen coolen Newsletter. Der Typ ist so eine absolute Instanz, der ist seit über 50 Jahren an Kapitalmärkten, ist ebenfalls Milliardär, hat aber 98% seines Vermögens an sozusagen an Umweltsachen gespendet. Der ist ein ganz großer Green Tech Investor, also ganz interessanter Typ auch. Also, und long story short, was sagt der? Der sagt, dass er, was aktuell an den Börsen abgeht, hält er für viel, viel, viel verrückter als das, was sogar 2000 im Dotcom-Crash passiert ist. Ja, okay. Und er erwartet in den nächsten, ja, 6, maximal 12 Monaten erwartet er einen Riesenbums. Und woran macht er das fest? Er sagt zwar, dass die Businessmodelle schon viel besser sind als das, was wir in Dotcom gesehen haben. Aber er sagt halt, dass die Aktienmärkte oder die Bewertung, die man für Unternehmen vornimmt, die schaut überrosig und schaut sozusagen bis in die Unendlichkeit nach vorne, um irgendwas Tolles bei Tech-Werten zu finden. Und er erwartet, dass es sozusagen eine Rückkehr zu einem, er nennt es so Reversion to the Mean oder Reversion to Long-Term Normal. Das prägt so seinen Investmentansatz. Mhm. Also dass sozusagen das wieder zurückkehrt und diese enorme Übertreibung dann krassen, einen starken Rücksetzer bekommt. Er sieht ebenfalls, ja, das ist ganz, habe ich in so einem Podcast mit ihm gehört, er sieht einen Minsky, den sogenannten Minsky-Moment bevorstehen.
Was ist das?
Also Minsky-Moment ist, Minsky ist ein Wirtschaftsprofessor aus Amerika, ich glaube Heyman Minsky hieß der, und der hat so eine Hypothese geprägt oder so einen Ausspruch, der heißt, dass Stabilität bringt Instabilität hervor. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil man denkt ja immer, was die politische Landschaft angeht, ist genau das Umgekehrte der Fall. Also Stabilität bringt weitere Stabilität hervor. Aber er sagt, an den Aktienmärkten ist es anders. Umso länger und so höher die Stabilität ist, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit für Instabilität. Und er beschreibt es halt so, dass, und das kann man vielleicht mit seinem eigenen Privatleben auch nachempfinden, umso mehr man sich in Sicherheit wiegt, umso gut es einem geht und umso mehr steigt der Risikowille, umso mehr nimmt man vielleicht einen Kredit auf für irgendein Vorhaben, umso mehr, ich beobachte das an mir selber, ja, meine Investments liefen jetzt super in den letzten Monaten insbesondere und dann kommt irgendein Bekannter um die Ecke und sagt, ey, hier, ich habe da so ein SPAC, willst du da nicht mal rein investieren? Ja, das macht man halt auch, hätte ich sonst nie gemacht, ja, aber warum? Weil man halt so, weil alles so gut lief in letzter Zeit, so und man braucht sozusagen, nach Minsky braucht man sogenannte Stabilitätseinheiten auf und das wiederum trägt dann sozusagen den nächsten Crash in sich. Und wo Grantham da jetzt besondere Anzeichen sieht für sozusagen den Anzeichen einer Late-Stage-Bubble sind im Krypto-Bereich, mhm, ja, und im Specs-Bereich. Ja. Ich habe da mal eine Zahl mitgebracht, also dieser Specs, diese sozusagen Hüllenunternehmen, die an der Börse sind und die dann sozusagen andere Startups kaufen und dadurch per Schnellboot an die Börse bringen. Da gab es allein im Januar und Februar diesen Jahres knapp 200 neue Specs. So, wenn man das jetzt mal annualisiert, also auf das ganze Jahr vorschreibt, dann würde das bedeuten, dass, wenn es so weiter ginge, knapp 1000 neue Unternehmen an die Börse gehen. Und das muss man sich nochmal im Vergleich setzen, wie viele Unternehmen es überhaupt gibt. Also in den USA, größter Kapitalmarkt der Welt, da gibt es überhaupt nur 5000 Unternehmen an der Börse. Also es, und jetzt würden durch diese Specs, durch die Specs-Movement nochmal 1000 dazukommen. Das ist schon Gaga, ja, was da passiert.
Okay. Seid ihr eigentlich schon mal angesprochen worden, auch einen Spec zu machen mit Scalable?
Ja, wir wurden angesprochen, lustigerweise. Von zwei, Spacken, sagt man das so?
also zwei Mantelgesellschaften und deren Macher haben bei euch dann sozusagen angeklopft, dich angerufen oder irgendwie, weiß ich nicht, E-Mail geschrieben und gefragt, ob sie dich an die Börse bringen können.
Genau. In einem Fall war es einfach so eine Cold-E-Mail, im anderen Fall war es über eine persönliche Intro. Wir haben das dann nicht weiterverfolgt, weil wir wollen das aktuell nicht. Wir fühlen uns wohl da, so wie wir aktuell finanziert sind. Und also, will es nicht immer ausschließen. Ja, so ein Börsengang kann schon sehr reizvoll sein, auf die eine oder die andere Art in der Zukunft irgendwann. Aber ich habe das dann nicht weiterverfolgt. Aber man wurde...
Und wann das Spec aus USA, Leute? Oder
ja. USA-Specs, ja.
Okay, krass.
Wurdest du nicht angefragt?
Nee, bislang nicht. Nee.
Das ist ja ein bisschen arm. Ja. Also wenn du heute was gelten willst, dann musst du schon angespannt werden.
Ja, es tut mir leid. Ey. Du merkst einfach, wir sind hier nur eine kleine Podcast-Firma. Aktuell ist insofern, naja.
Ich kann ja einen machen, dich dann anfragen, dann hast du auch eine Spec-Anfrage auf dem Kerbholz.
Sag doch mal ein paar Worte zu Krypto, weil du gerade sagtest, dass also zumindest der Grantham da sehr kryptokritisch ist. Also wie ist denn bei euch? Ich meine, ihr plant jetzt ja auch mit einem eigenen Krypto-Offering, also man kann ja demnächst auch bei euch Bitcoin kaufen, nehme ich an. Das machen jetzt noch viel, viel mehr. Das müsstest du eigentlich erstmal den Kurs weiter treiben, wenn jetzt sozusagen in den endkundenorientierten Plattformen auch Bitcoin ganz einfach gekauft werden können. Aktuell ist es ja doch durchaus ein bisschen schwieriger.
Genau, richtig, richtig. Also du sagst es, da passiert viel. Also Scalable hat jetzt ein Krypto-Offering, da kann ich gleich was zu sagen. Und auch noch Goldman Sachs hat auch was bekannt gegeben. Ne? Also man nennt es ja an einem Atemzug, ne? Goldman Sachs, Scalable Capital.
Genau, ja, für mich, ja. Ja, genau.
Ja, ist ja für dich, ist ja, sind ja für dich auf Augenhöhe.
Genau, das ist Barca und Real. Ja, ja.
Du sagst es. So. Nee, aber genau, jetzt mal ganz kurz, was macht Goldman da? Weil das ist sozusagen jetzt als fast 200 Jahre das Wall Street Institut, ist schon eine ziemliche Aussage. Die haben einen Krypto-Handelsdesk aufgemacht, um für ihre institutionelle Kunden, ihre Kunden sind hauptsächlich, sind auch Firmen, aber sind hauptsächlich andere Finanzinstitute, ja, dass die Krypto handeln können. So. Und was heißt da Kryptohandel? Das heißt nicht echtes Krypto, das heißt mit Wallets, Cold oder Hot, sondern sozusagen, wenn du so willst, so Krypto-Ersatzprodukte, sogenannte Futures oder Forwards, mit denen du Folgendes machen kannst. Du kannst die Wertentwicklung von Krypto nachvollziehen, mhm. also beim steigenden oder fallenden Kursen. Aber du musst dich nicht selber um die Verwahrung kümmern, mhm. Sondern es sind sozusagen Produkte, die nur die Wertentwicklung abbilden. Das hat insbesondere für Goldmans Kunden natürlich einen riesen Vorteil, weil Banken haben ein Problem, wenn sie direkt in Krypto investieren, wegen Geldwäschegesetzen. Also der Urgedanke von Krypto, dass du das anonym machen kannst, ohne einen Intermediär dazwischen, der ist ironischerweise für Banken, die finanzreguliert sind, gerade ein Hindernis, mhm. weil die müssen genau darlegen, gerade aus Geldwäschegründen, wo sie, wie sie was machen. So. Und wir haben jetzt auch ein Krypto-Offering. Also wenn du auf die Scalable-Seite, dann siehst du sogar im Hauptmenü oben Krypto. Und das ist aber ebenfalls kein, sozusagen nicht das Ur-Krypto in Reinform, sondern ebenfalls börsengelistete Kryptoprodukte.
Also ETPs.
ETPs, richtig, mhm. genau. Also so, wenn du so willst, so eine Art ETF, ist kein richtiger ETF, aber ETF auf Bitcoin, Ethereum. Mhm. Da gibt es jetzt schon eine ganze Menge. Bei uns gibt es da, das sind so knapp, glaube ich, knapp 10 Produkte handelbar auf Bitcoin und Ethereum, Long und Short. Und ja, bevor mir jetzt sozusagen die Krypto-Puristen an den Hals springen, was ist Vor- und Nachteil? Also der Vorteil bei reinen Krypto ist, du kannst damit dann auch tatsächlich auch bezahlen. Ja, bei uns sind das einfach Finanzprodukte, wo du am Wert mit partizipierst. Ja, das kannst du bei uns also nicht mit bezahlen. Und natürlich auch bei uns ist es so, die Produkte sind schon eher für den Handel geeignet. Ja, warum? Weil die Handelskosten, also der Spread zwischen Kauf und Verkauf, Verkaufskurs, die sind bei diesen ETPs ein Bruchteil von den Handelskosten, die du normalerweise an Kryptobörsen zahlst. Also wenn du selbst an sehr, sehr großen Kryptobörsen wie Coinbase oder so, da zahlst du, wenn du was kaufst und verkaufst, also hin und her tradest, zahlst du locker 1,5, 2, manchmal sogar 3%. Ja, also es sind sehr, sehr hohe Spreads, die du da zahlen musst. Die sind in diesen ETPs ein Bruchteil. Die liegen typischerweise bei unter oder um 10 Basispunkte. Das sind 0,1%. Mhm. Also wenn du sozusagen tradest, dann ist es günstiger. Der Nachteil ist, du hast kein echtes Krypto. Wenn der Anbieter dieser ETPs pleite geht, dann wird auch dein Krypto-Ding in Mitleidenschaft gezogen. Und steuerlich ist es ein Unterschied. Wenn du einfach unter einem Jahr hin und her tradest, kann es für dich sogar steuerlich besser sein, diese ETPs zu handeln. Wenn du länger als ein Jahr hältst, dann ist echtes Krypto steuerbefreit. Und diese ETPs, die haben immer Abgeltungssteuer. Das ist der Unterschied.
Aber ich meine, dafür hast du nicht den ganzen Hustle mit irgendwelchen Keys und irgendwelchen Wallets und dem ganzen Kram. Sondern du kannst es einfach ganz normal bei euch wie jeden anderen ETF oder wie jedes andere Wertpapier auch ins Depot legen und fertig, ne?
Genau, es wird dir einfach, genau, es ist einfacher, weil es wird dir einfach ins Wertpapier-Depot gebucht. Also in deinem Scalable Broker-Account siehst du das ganz normal, als wenn du ein anderes Wertpapier handelst. Und wenn du dein Scalable-Passwort verlierst, dann ist dein Krypto-Investment halt nicht futsch. Wohingegen, wenn du eine eigene Wallet, also das ist eine Selbstverwahrung, das sozusagen machst und verlierst dein Passwort, dann ist für immer dein Krypto-Engagement futsch.
Gibt es ja die Thesen oder die Studien, dass, glaube ich, irgendwie 20% aller Bitcoins immer verloren sind oder sowas, ne?
Genau. Wer jetzt so denkt, na, wem passiert das schon? Das schreibe ich mir irgendwo auf oder tätowiere es mir an eine Stelle, die nicht jeder sieht, dann geht mir das nicht verloren. Nee, Pustekuchen, genau wie du sagst, knapp 20%, ja, also jeder fünfte Bitcoin, da kommen die Leute nicht mehr dran. Und da gibt's auch diese wahnwitzigen Geschichten, wo irgendwie Leute, die sehr früh dabei waren und noch sehr viele Kryptos irgendwo haben, dass die auf ihren Festplatten, die sie vielleicht schon weggeschmissen haben, dass da hunderte von Millionen auf irgendwelchen Mülldeponien rumliegen, unwiederbringbar. Also das kann ganz schön ins Auge gehen.
Sag noch mal ganz kurz zum Abschluss, weil wir ja wahrscheinlich auch bald den Robinhood IPO sehen, also eine Firma, die auf den ersten Blick ähnlich aussieht wie deine. Bist du da bullish oder eher bearish?
Also ich bin bullish. Robinhood hat ja, da hatten wir eine ganze Zeit lang drüber gesprochen, im letzten Podcast, hat ziemlich einen von Buch gekriegt mit der ganzen GameStop-Sache. Es scheint ihnen ironischerweise aber nicht geschadet zu haben, sondern die Presse hat insgesamt wohl zu noch mehr Kundenzuwachs geführt. Die wollen den IPO durchziehen und grundsätzlich ist das natürlich eine gigantische Erfolgsstory. Also die haben 15, 16, 17 Millionen Kunden. Das sind so knapp 5% der US-amerikanischen Bevölkerung ist bei denen Kunde. Die werden einen Bomben-IPO hinlegen. Also ich glaube, ja, mindestens 10, wahrscheinlich eher 15 oder 20 Milliarden Bewertung aufrufen können mit Raum nach oben. Das wird ein großes Ding werden. Ja.
Okay. Also das heißt also auch für dich, ich meine, das musst du ja auch ein Stück weit sagen. Alles andere hat mich irgendwo ein bisschen überrascht, aber trotzdem, wenn das dann so kommt, für dich ja auch keine schlechte Nachricht.
Ich sag dir Bescheid, wenn wir Ähnliches machen, Philipp.
Ja, kein Spec, sondern richtig Direct Listing. Also ich glaube, das ist ja eigentlich die Königsklasse, ne? Wenn du einen IPO per Direct, mir kommt es so vor, als wenn das die Königsklasse wäre. Kein Spec, also Spec
ist die Königsklasse.
Also die schwächsten Firmen gehen per Spec an die Börse, die nächstguten machen dann irgendwie IPO und die allergeilsten machen dann Direct Listing.
Richtig, genau.
Also so ich will ja von dir, will ich das Direct Listing schon sehen.
Okay. Oder Management Buyout.
Ja, okay. Ja. Erik, mein Lieber, ich danke dir.
Jo.
Ich habe auch gelesen, in deiner Wahlheimat Norderney, wo du ja ab und zu gerne surfst, da sind die Quadratmeterpreise in ganz Deutschland am höchsten. Also es muss auch was passieren.
Ja, es muss was passieren, damit ich überhaupt wieder mir leisten kann, auf die Insel zu kommen.
Ja, zumindest als Eigentümer.
Das muss was werden hier mit Scalable Capital. Ja, wir arbeiten weiter dran.
Alles klar. Hau rein.
Alles Gute, mein Lieber. Tschüss, ciao.
Zum Schluss der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Wir starten wieder mit neuen Kursen und zwar im April startet SEA und Google Ads Fundamentals. 16.04. geht's los. Digital Marketing Analytics, das geht am 23.04. los. Und die SEO Fundamentals starten am 30. April, also 3 neue Kurse. Es gibt demnächst auch einen weiteren neuen Kurs, Instagram Marketing. Das kommt in der zweiten Jahreshälfte. Insgesamt, was bietet die OMR Academy nochmal zur Wiederholung? 2 bis 3 Stunden Lernaufwand pro Woche, Zeitraum von 10 Wochen. Danach ist man in den jeweiligen Themen echt richtig tief drin, hat ein Netzwerk, bekommt ein Zertifikat, kann richtig was. Deswegen schaut mal rein, was wir da anbieten. omr-academy.de. Und bekommt übrigens 10% auf alle Kurse bis Ende April mit dem Gutscheincode omracademy10.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.